Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch im Jahr 2018 wieder im Kepler Salon. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich auch sehr, dass du gekommen bist, Alex Delzer, und wir da heute den gemeinsamen Abend gestalten. Vorneweg gleich ein herzlicher Dank an Stadt Linz und Land Oberösterreich, die es auch im Jahr 2018 wieder möglich machen, dass der Kepler Salon stattfinden kann, indem sie dafür sorgen, indem sie ihn finanzieren und es möglich machen, dass sie bei freiem Eintritt hierher kommen können. Ich lade Sie aber auch ganz herzlich ein, den Verein Freunde des Kepler Salons zu unterstützen und einen kleinen Beitrag damit zu leisten, dass es auch weiterhin so sein wird. Wie immer wird es so sein, dass circa eine halbe Stunde Input kommt. Das ist diesmal ein Gespräch von uns beiden. Und danach haben Sie wieder die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen mit Alex Stelzer und ja, Ihre Gedanken einzubringen, Fragen zu stellen. Daher suche ich Sie wie immer um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Sie bekommen dann ein Mikrofon und ich bitte Sie sehr, da auch reinzusprechen. Es werden ja alle Veranstaltungen des Kepler Salon aufgezeichnet und das ist dann ziemlich mühselig, wenn dann immer die Fragen fehlen und immer nur wieder dann Antworten da sind. Es ist nicht schlimm, reinsprechen ins Mikro. Kein Problem. Ja, mein Name ist Barbara Krennmeier und ich möchte den Alex Stelzer vorstellen, so ich ihn überhaupt vorstellen muss. Sie sind in Linz fast nicht notwendig, denke ich. Aber vielleicht weiß man dann doch so einiges nicht. Man weiß, wo sein Geschäft ist und was er macht. Er ist geboren 1959. Er hat mit 17 Jahren die Schule abgebrochen und eine Buchhändlerlehre begonnen. Das Simmer zieht sich dann durch, weil 1987 hat er dann seine Buchhandlung Alex am Linzer Hauptplatz eröffnet. Und 2017 wurde diese Buchhandlung und er als Buchhändler zu einer der 5 besten Buchhandlungen des Jahres in Österreich ausgezeichnet. Diese Veranstaltung heute heißt Krennmeier trifft Alex Stelzer. Das ist ein Format, wo wir als Gastgeber sagen, okay, es gibt Menschen, die finden wir interessant oder deren Themen finden wir interessant, die wir dann einladen und ein Gespräch führen. Darum ist es auch heute ein Gespräch und kein Input, kein Vortrag, das wir führen. Was ist mein Bezug zum Alex Stelzer? Einige, die mich kennen, wissen, dass ich Bücher liebe, dass ich lese, seit ich lesen kann. Ich bin in Linz aufgewachsen und bin da als Kind schon jede Woche zum Bücherbooster Stadt Linz gegangen, habe mir jedes Mal 4 Bücher ausgeborgt, nächste Woche wieder in die nächsten 4 Bücher. Das habe ich jahrelang so betrieben. Ganz so viel schaffe ich leider nicht mehr von der Menge an, das geht nicht mehr. Ich weiß bis jetzt nicht, wie ich es damals geschafft habe, aber es ging. Ich lese natürlich immer noch sehr viel. Der Bücherboost ist abgelöst worden von 2, 3 Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändlern, die mich versorgen. Einer davon ist Alex Stelzer, schon seit vielen, vielen Jahren bin ich da super betreut und kaufe unter anderem dort meine Bücher. Ich habe auch noch einen anderen Bezug. Als Studentin hatte ich das wirklich für mich sehr große Glück, im Landesverlag arbeiten zu dürfen. So immer der Weihnachtszeit oder wenn die Urlaubszeit hatten und nicht so gut besetzt waren, dann habe ich dort ein paar Wochen gearbeitet. Also ich kenne auch diese Seite ein bisschen zumindest, im Buchhandel zu sein. Ja, und in Zeiten wie diesen, wo die Digitalisierung vor nichts Halt macht und natürlich auch nicht vor Büchern, vor Buchhandeln, interessiert es mich halt auch sehr, was heißt denn das für den Buchhandel, für den stationären Buchhandel, was für Bedeutung haben E-Books zum Beispiel, ja, der Onlinehandel im Buchhandel und so weiter. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Vorneweg aber möchte ich gern die Jury-Begründung zitieren, die ihn zum Buchhändler 2000 des Jahres ausgezeichnet haben, dem gesagt, vor allem ist sie eine Buchhandlung mit Seele. Wie jeder gute Freund verrät ihr Besitzer Alex Stelzer einem auch, wenn man zu seiner Ansicht nach falschem Buch greift. Natürlich nicht ohne eine passende Alternative vorzuschlagen. Ja, meine Frage ist jetzt, wie schaffst du das? Du hast viele sehr, sehr unterschiedliche Kunden, die zu dir kommen. Wie schaffst du das, herauszufinden, dieses Buch passt nicht zu der Person, aber dieses wird gut passen?
Vorweg, es freut mich wahnsinnig, dass sich so viele Menschen für Bücher interessieren. Ich nehme es an, dass das ja der Hauptgrund ist, dass ihr kommt. Meine Person ist vielleicht jetzt nicht so interessant. Ich mache seit 30 Jahren, versuche ich Bücher zu verkaufen, die eigentlich meine, die ich liebe oder die ich gerne verkaufe. Es ist natürlich immer zugleich ein Kompromiss mit dem Geschäft selber. Aber grundsätzlich auf die Frage zurückzukommen, warum, wie man das schafft, Menschen einzuschätzen, das ist natürlich immer, ich glaube, jeder, der irgendwie lange im Handel gearbeitet hat, sieht da hinten einen Berghaber Manfred, der wird mit bestätigen, dass man nach einigen Jahren oder Jahrzehnten Menschen meistens an der Türschwelle ungefähr einschätzen kann. Was mir halt wirklich Freude bereitet, ist eigentlich Menschen ein Buch zu empfehlen oder auch abzuraten und von einem Buch abzuraten, wo ich mir denke, okay, das passt jetzt absolut nicht. Und da verzichte ich manchmal lieber auf ein Geschäft und denke mir, okay, das ist mir jetzt lieber, als grundsätzlich jetzt um jeden Preis sozusagen ein Buch an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Das ist auch ein bisschen die Geschäftsphilosophie und ich habe da sehr gute Mitarbeiterinnen und engagierte Mitarbeiterinnen, die mich auch dazu immer wieder bewegen und die mich immer wieder motivieren, sozusagen diese Philosophie weiterhin auch zu behalten. Ich denke mir, das macht vielleicht auch das Geschäft dazu ein bisschen was Besonderem. Wobei man denkt, okay, es ist eine Buchhandlung und es gibt x Buchhandlungen auch in Österreich, wobei die Anzahl natürlich leider immer geringer wird und das ist so das große Dilemma dran. Und ich denke mir, das ist aber auch nicht nur das Problem der Buchhandlungen prinzipiell, sondern ich glaube, es geht um vielen Branchen derzeit so und das ist natürlich ein bisschen sozusagen, wo wir halt alle ein bisschen mit Wehmut sozusagen der Zeit auch ein bisschen nachtrauen, wo der Buchhandel zum Beispiel wirklich noch das große Zentrum sozusagen am Samstagvormittag war von so und so vielen intellektuellen Menschen, die einfach in die Buchhandlung gegangen sind. Das ist einfach so ein Standard. Ja. Man ist am Samstagvormittag in die Buchhandlung gegangen und zum Mittag hat man sich dann im Traxlmeier ausgetauscht, welche Bücher gekauft worden sind. Ich glaube, das ist heute eher nicht mehr so der Fall. Leider. Man geht zwar vielleicht nur zum Traxlmeier, das ist jetzt unumstritten und das ist auch gut so. Und man trifft sich auch mit Freunden, aber ich glaube, der Teil ist natürlich fällt eher weg. Ja.
Das ist jetzt eh schon angesprochen, dass der Buchhandel zurückgeht. Von der Menge hat man das auch ein bisschen angeschaut von den Zahlen her. In Oberösterreich ist die Zahl der Mitglieder im Fachverband Buch- und Medienwirtschaft. Und davon sind 2/3 ungefähr Buchhändler, also es sind nicht alles Buchhändler da drinnen, aber der größere Teil. Die sind von 2010 bis 2016 ist es um 13% zurückgegangen. Also doch eine spürbare Menge. Auf der anderen Seite hat Amazon zum Beispiel voriges Jahr begonnen, Buchhandlungen zu eröffnen in den USA. Auch mitten in New York zum Beispiel. Und natürlich auch in anderen hat gestern mit dem Lebensmittelhandel begonnen, mit dem Amazon Go. Also die sind ja als Online-Händler gehen die jetzt den umgekehrten Weg. Die Frage ist, wie siehst du das? Wie siehst du die Zukunft vom stationären Buchhandel aber jetzt ganz besonders?
Das mit dem stationären Buchhandel, dass Amazon mit dem stationären Buchhandel begonnen hat, hat mich eigentlich irgendwie ein bisschen überrascht, aber zugleich war es für mich auch so, dass es eine ganz klare Linie ist. Ja. Man versucht natürlich jetzt sozusagen eigentlich ein bisschen die aggressive Politik weiter zu verfolgen. Ja. Das ist einfach den stationären Buchhandel, den klassischen stationären Buchhandel ist natürlich, die Buchhandlung selber, die Buchhandlung Alex wurde begründet in einer Zeit, wo es weder Internet gegeben hat, noch Amazon gegeben hat, noch wir haben nur sozusagen in den Katalogen sozusagen gewählt und haben die Bücher ausgesucht und das war natürlich, dieser Wandel war immens schnell und jedes Jahr war sozusagen auch im Buchhandel hat sich da wahnsinnig viel geändert. Jedes Jahr war sozusagen ein weiterer sozusagen Schritt. Heute ist es so, dass wir von sozusagen in der Früh also bis Mittag bestellen wir Bücher und am nächsten Tag in der Früh packen wir es aus. Ja. Das ist jetzt sozusagen der letzte Standard. Das wird vielleicht nur schneller werden, dass wir sozusagen am Abend schon oder am Nachmittag schon die ersten Bücher wieder reinbekommen, die wir in der Früh bestellen. Das ist einfach ein unheimlich schneller Wandel. Ja. Es ist das, und ich glaube auch, diese Politik von Amazon, sozusagen den stationären Buchhandel zu testen. Ja. Ich glaube, es ist auch wirklich ein Test. Und ich meine, jetzt sozusagen, er hat jetzt, glaube ich, nur eine Filiale, so hätte ich das jetzt im Kopf, aber ich glaube, er hat nur also mehr oder mehr. Ja, ja, und ich glaube, das ist diese Politik ist natürlich schon so ein bisschen sozusagen den normalen Buchhandel sozusagen auch noch mehr sozusagen entgegenzusetzen. Wobei man dazu sagen muss, in Amerika ist der stationäre Buchhandel ja in der Zwischenzeit sehr am Boden. Ja. Das heißt, der hat ein sehr leichtes Spiel, da sozusagen mit Buchhandlungen relativ gutes Standing lernen. Ja. Und ich denke mal, in Europa oder gerade im deutschsprachigen Raum ist natürlich der klassische Buchhandel noch viel mehr präsent. Ja. Ich glaube, mehr selbst sehr schwer tut, und das weiß man, dass die großen Buchhandlungen sich extrem schwer tun in der Zwischenzeit, die Flächen mit irgendwelchen Utensilien besetzen, damit sie irgendwie die Hallen halt gefüllt sind. Die Bücher werden immer mehr zurückgedrängt, ist natürlich auch das Problem, dass mit Büchern am wenigsten Geld zu verdienen ist. Also da verdienen wahrscheinlich mit einem Heferl, das sie sozusagen um 5 Euro verkaufen, mehr als wir mit einem Buch, das sie um 20 Euro verkaufen. Ja. Mhm. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem am Buchhandel, dass der Buchhandel immer ein bisschen eine Branche war, die sehr knapp bemessen ist. Ja. Also vom Einkauf bis zum Verkauf. Ja. Was mir halt ein bisschen leid tut, ist, dass sozusagen Buchhandlungen, die sehr traditionell, die sehr wirklich immer für mich also Buchhandlungen waren, zu denen man ein bisschen aufgeschaut hat, die verschwinden. Ja. In Wien verschwinden Buchhandlungen an prominentesten Stellen, die plötzlich weg sind. Ja. Und mir tut das leid. Und also für mich ist das auch eigentlich das Problem, dass ich heute mit einem Verlagsvertreter gesprochen, der sagt, das Problem ist das, dass der stationäre Buchhandel de facto für die Verlage fast keine Rolle mehr spielt. Also es ist Amazon spielt einfach wirklich in der Zwischenzeit ist das sozusagen das Nonplusultra und der stationäre Buchhandel spielt immer weniger Rolle. Also wir waren früher maßgebend für die Verlage. Ja. Die Verlage haben sich sozusagen an den Buchhandel orientiert. Was machen die? Wo kann man denen sozusagen wie funktioniert ein Buch und so weiter? Das ist heute de facto weg. Ja.
Das heißt, die richten das Programm da noch aus? Was Amazon verkauft, oder wie soll ich das verstehen?
Letztendlich wird es auf das rauslaufen. Es wird in der Zwischenzeit ist es halt so, dass selbst wo man immer gesagt hat, das wird sozusagen der Onlinehandel nie so wirklich wird nie so funktionieren. Zum Beispiel Kinderpappbilderbücher, die haben wir immer gesagt, die werden im Buchhandel verkauft, weil die muss man angreifen, die muss man sehen, das ist alles, das rennt. Heutzutage wird das in Massen im Onlinehandel verkauft, also speziell halt an Amazon. Ne? Und die Verlage sind natürlich irgendwann sagen sie, okay, wenn ich dort ein bisschen verkaufe, dann werden halt sozusagen zum einen einmal die Konditionen ganz anders verhandelt. Also das heißt, der stationäre Buchhandel, das nimmt man natürlich vom stationären Buchhandel weg, weil die Verlage müssten das ja auch irgendwo reinspülen. Und zum anderen ist es so, dass irgendwann einmal letztendlich die große Frage auftritt, ja, wenn es im Onlinehandel nicht interessiert, dann produziere ich das Buch nicht. Das wird halt irgendwann einmal so rauslaufen.
Das heißt, es wird ein bisschen weniger Buch, das Angebot wahrscheinlich.
Also ich glaube, das ist sowieso schon. Also man hat immer den Eindruck, es werden immer mehr Bücher produziert und das stimmt natürlich auch irgendwo. Aber ich glaube, es wird trotzdem immer es wird immer gleichförmiger, so geht es durch das Programm. Es gibt weniger Verlage, die sozusagen sie den Sprung wagen, dass sie einfach irgendwie ganz anderes Programm machen oder ein schrägeres Programm machen oder ein Programm machen, das sozusagen jetzt nicht mainstreamig ist. Das wird halt immer weniger, ja, leider. Also, und das merken wir halt schon im Buchhandel auch, ja.
Ja, weil da bräuchte ja den Buchhändler, der das am Menschen vielleicht ans Herz legt und so, probier das doch mal aus.
Und das
Amazon wird das ein bisschen schwierig.
Das wird dann ja. die Schwierigkeit dran, und es ist natürlich so, man weiß ja sozusagen, dass ganz viele Bücher sozusagen trotzdem wie verkauft sich ein Buch? Ja, ein Buch verkauft sich ja jetzt nicht nur, natürlich verkauft sie sich viel über Besprechungen, über gewisse Medien, die sehr maßgeblich sind. Also wir haben total große Resonanz. Zum Beispiel heute in der Früh wird der Murakami besprochen, da ist wird die Übersetzerin interviewt, und die ersten 10 Bücher oder 7 Bücher, die wir verkauft haben, sind halt, ja, 4 oder 5 Murakamis, ja, also in der ersten halben, dreiviertel Stunde. Und da merken wir eine unheimliche Resonanz auf sich, und über diese Medien, über diese Kanäle werden natürlich die Bücher verkauft. Aber mich würde dann interessieren, wie sie da bei Amazon sozusagen den Klick machen. Ne? Mhm. Also das ist dann die entscheidende Frage. Ich glaube, dass die wenigsten in der Zwischenzeit halt sozusagen die Mühe machen und in die Buchhandlung gehen und das Buch zu kaufen. Mhm. Und das ist, glaube ich, halt das ist ein bisschen das Problem dran. Wir versuchen halt dem entgegenzusetzen, dass man halt sagt, okay, man macht ein Programm. Also wir versuchen jetzt nicht von jedem Verlag irgendwie alles oder irgendwie was zu präsentieren, sondern sagen, okay, das muss eine gewisse Linie haben, und die Linie, also es muss ein gewisses Gesicht haben, sag jetzt einmal, die Buchhandlung. Das ist natürlich aber eigentlich für mich der anstrengendste Teil der Buchhandlung. Also es ist für mich die lustigste Arbeit, ist Büchern eine neue Heimat zu geben, also so wem in einen Sackerl mitzugeben. Das ist für mich die schönste Arbeit. Die anstrengendste Arbeit ist sicherlich immer zu entscheiden, ist das jetzt ein Buch, das für uns sozusagen relevant ist oder nicht.
Wie läuft das? Es kommt der Verlagsvertreter, hat sein Programm fürs nächste
halbe Jahr. Genau.
Und erklärt es da, und du musst dann entscheiden, okay, aus dieser großen Masse,
genau,
wahrscheinlich, die dann da ist.
Genau, aus dieser Menge wird das sozusagen rausgefiltert oder versucht rauszufiltern. Ist natürlich im Grunde genommen viel Erfahrung dahinter, das ist klar. Ist auch viel Erfahrungswissen, ja, weil es gibt ja immer Wiederholungen, Autoren, Wiederholungstäter, die man sozusagen alle 2 Jahre wieder trifft. Und es gibt dann natürlich immer die Neueinsteiger, wo die eigentlich immer spannend sind. Und das ist natürlich, das macht es natürlich ein bisschen, natürlich ist dadurch der Buchhandel total interessant, finde ich, weil es jedes Mal wieder neue, die Ware ist natürlich, die Buch ist immer gleich, ja. Aber spannend ist natürlich die Inhalte, und ich merke immer mehr, es verändern sich natürlich auch die Inhalte, es werden die Schwerpunkte anders, es gibt, dadurch verändert sich ja natürlich auch die Buchhandlung. Ja.
Wie verändern sich die Schwerpunkte?
Ich finde, es hat sich viel mehr von zum Beispiel Fachbücher sind immer weniger, werden ja immer weniger, weil sie immer mehr in den elektronischen Bereich kommen. Also die wandern immer mehr ab. Also es gibt ja ganz viele Verlage, die nur mehr Print on Demand machen, also das heißt, wenn ich das Buch bestelle, wird es produziert. Das heißt, die sind im Buchhandel gar nicht mehr präsent in Wahrheit, sondern die sind nur mehr sozusagen, ja, eigentlich nur mehr sozusagen elektronisch da, ja. Und wir merken schon, dass sie viele Bereiche verändern. Und die Schwerpunkte, wir haben zum Beispiel, wir haben früher ganz viel sage ich jetzt, im Bereich der Psychotherapie, da haben wir ganz Massen verkauft heute, das de facto spielt das überhaupt keine Rolle mehr, weil das einfach sich schon wieder auf dem E-Book-Sektor sozusagen viel verändert hat oder viel darüber wandert. Und wir und sozusagen dafür hat sich der Philosophie-Sektor zum Beispiel das Dreifache gestiegen, ja, sag jetzt einmal. Und das finde ich halt schon immer spannend, sozusagen, wie es ja, ich glaube auch, dass es auch immer so gesellschaftliche Phänomene dann sind, ja, wie Verlage ja auf Politik, auf gesellschaftliche Umformungen sozusagen reagieren. Mhm. Und das ist natürlich, das macht es sehr spannend, das macht den Buchhandel, also es macht dann meinen Beruf total spannend, finde ich. Aber wie gesagt, das ist sozusagen auch die Schwierigkeit, sozusagen, wie reagiert man oder so.
Jetzt hast ja du, wie ich denke, mittlerweile praktisch fast jeder Buchhändler auch einen Online-Verkauf, wo man Bücher kaufen kann. Spielt der eine Rolle oder ist der halt, damit du das auch anbieten kannst? Also wie kannst du einen Prozentsatz ungefähr, wie viel jetzt wirklich Online-Bücher bestellt werden bei dir?
Prozentsatz kann ich nicht wirklich nennen. Also wir haben nur heute, also lustigerweise wirklich ein bisschen, also nicht jetzt in dem Zusammenhang, aber eigentlich festgestellt, dass also bei uns wird bei uns wird der hauptsächlich von Stammkunden benutzt. Also wir haben ganz einfach Menschen, die schon ewig zu uns kommen, die halt einfach irrsinnig oft die Bücher einfach bestellen und auf Abholung drucken und am nächsten Tag bei uns die Bücher abholen. Das ist machen halt relativ viel. Also für uns ist eigentlich dieser Teil der wesentliche Teil. Also es ist weniger der Versand, der macht ganz wenig Anteil aus bei uns. Also es ist eigentlich, und natürlich haben wir in Wahrheit, das ist jetzt da nicht unser sozusagen Herzblut hängt nicht dran. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Das macht, also ich merke, das ist jetzt sozusagen, wann ich das hauptsächlich machen müsste, würde es mir keinen Spaß machen. Das merke ich schon. Es ist halt so, es ist, wir bieten das an und es funktioniert extrem gut, also es wird auch extrem gut angenommen. Aber grundsätzlich ist es sozusagen vom Spaßfaktor her gleich null, so wie jetzt einmal.
Ja. Außerdem kannst du dann nicht sagen, Achtung, das Buch passt nicht zu mir.
Zum Beispiel. schaut ein bisschen komisch aus, wenn wir es einfach nicht liefern und sagen, das ist.
Nein, das kommt niemals an.
aber das, also ich merke halt, das ist halt so ein Teil, der in der Zwischenzeit ist halt wichtig geworden, aber und er wird auch, wir merken auch, es ist de facto, es sind da unheimliche Steigerungen auch drin, also wo wir merken, okay, das wird immer mehr genutzt und immer mehr benutzt, was ja okay ist, ja, wenn man es anbietet, dann muss man das auch, aber grundsätzlich ist natürlich, macht mir das schon viel, viel mehr Spaß, wenn wer bei der Tür reinkommt und selbst wenn er weiß, welche Bücher das er will und konkrete Bücher hat, macht mir trotzdem dreimal mehr Spaß, weil es einfach, wenn man dann trotzdem sich wieder über Bücher austauscht. Also es ist ja, finde ich als Buchhändler oder in meinem Fall, ist ja das halbe Leben davon, ich lebe davon, dass ich mich über Bücher ständig austausche. Ja. Ich tue den ganzen Tag nichts anderes, als wie immer Bücher austauschen. Natürlich, ist, glaube ich, auch lebe davon, dass man zuhört, ja, und sozusagen auch zuhört, was wer über welches Buch sagt. Mhm. Und diese Verbindungen auch wieder zusammenknüpft. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Punkt, warum man dann weiß, warum wer welches Buch oder wem welches Buch gefallen könnte. Ja. Also, und das ist natürlich, das fällt dann alles flach. Ne. Das ist
ein anderes Thema der Digitalisierung ist das E-Book oder die E-Books, die ja auch mittlerweile natürlich da sind. Wie die damals begonnen haben, war ja so der große Aufschrei und so die Vorstellung in, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren haben wir alle sowieso keine gedruckten Bücher mehr haben und nur mehr aus irgendwelchen Geräten lesen. Diese Angst ist jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen gesucht, weil es natürlich einen gewissen Anteil hat, aber nicht alles überrollt hat. Zumindest bisher nicht. Du bietest auch E-Box an. Über deine Homepage kann man die genauso kaufen. Was ist deine Erfahrung? Werden bestimmte Bücher eher als E-Book gekauft? Werden bestimmte Bücher sowieso nie als E-Book gekauft? Ja, und wie schätzt du die Zukunft ein von den E-Books im Vergleich zum gedruckten Buch?
Ja, man muss jetzt dazu sagen, es sind ungefähr 10 Jahre, wo der Kindle ja sozusagen die Welt erblickt hat. Damals hat es wirklich so geheißen, es ist in 10 Jahren gibt es keine gedruckten Bücher mehr. In der Zwischenzeit nimmt natürlich der E-Book-Markt in Wahrheit wieder ab. Also es ist auch so ein bisschen, in Amerika ist das jetzt schon, weiß ich nicht, ich habe es irgendwo gelesen, irgendwie extrem rapid zurückgegangen. Bei uns ist es halt der Markt ungefähr bei 5%, ungefähr, also halt auf und ab. Wir haben die Erfahrung gemacht, E-Books, ja, bestimmte, also es ist jetzt so der Unterhaltungsroman ist der meist sozusagen benutzte für E-Books. Und der Rest ist sozusagen fast eigentlich, das ist so marginal und wir merken auch, es gibt ganz viele Menschen, die ein E-Book daheim haben, aber sie nichts runterladen. Ja, das ist einmal das. Man, das muss man jetzt einfach dazu sagen. Es gibt ganz viele E-Books auf der Welt, aber die alle im Schubladen liegen. Was ich auch verstehe, weil es ist natürlich jetzt erstens einmal ist ein Buch halt schon sehr komplettes Produkt. Also das kann man eigentlich nicht ganz überbieten. Ja. Dann gibt es natürlich ganz viele Argumente, die halt gegen ein E-Book sprechen. Also das muss ich jetzt natürlich als Buchhändler sagen und muss natürlich das Produktbuch und das klassische Buch verteidigen. Nur wir merken halt schon, die meisten Leute, also selbst die E-Book-Menschen, sind nicht reine E-Book-Leser, sondern benutzen beide. Also sie benutzen digital und analog. Digital halt in bestimmten Segmenten, wo sie sagen, okay, das ist so ein schnelles Produkt, das brauche ich mir nicht merken, brauche meinen Titel nicht merken, das ist auch völlig wurscht. Und alles, was wichtig wird, merke ich, dass sie trotzdem wieder zu analog zum Buch greifen. Ich meine, die Verlage haben natürlich auch reagiert und das Buchprodukt ist einfach in den letzten Jahren einfach wieder extrem sozusagen vom Ästhetischen her oder also wieder total dazu gewonnen. Das muss man jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Also ich denke mir immer, wenn ich heute sage, jetzt nehme ich das wieder, das Beispiel, wenn man den neuen Murakami sich anschaut, dann weiß ich, okay, das analoge Buch ist nicht im Sterben, weil wenn ich so ein Buch dann anschaue, ja, dann denke ich mir, die überlegen sich was dazu, die wissen, wie man sowas macht, wie man eine Freude hat, wenn man das Buch aufmacht und sozusagen einmal die erste Seite liest.
Das Papier angreift,
schon mal weiß, okay, das ist einmal so. Und das ist für mich schon sozusagen immer auch das was natürlich immer dann noch ausmacht. Ich glaube, dass es sozusagen das Lesen an sich natürlich auch trotzdem mal so ein bisschen eine körperliche Sache ist. Es geht ums Umblättern, es geht um dieses, ich nenne es immer so ein bisschen die Poetik des Umblätterns, ja, sozusagen, die man natürlich mit einem E-Book natürlich jetzt da nicht so ganz erreichen kann. Ich meine, ich will das jetzt überhaupt nicht verteufeln und ich bitte nicht missverstehen, ich verstehe jeden E-Book-Reader, der sagt, Leser, der, braucht das, weil ich fahre mit dem Bus und pipapo. Ich verstehe es. Ich selber beim Verreisen, ich habe einfach 10 Bücher mit und diese sind ganz normale Bücher. Und das Buch, das mir nicht gefällt, das wird einfach irgendwo liegen lassen und das nächste Buch wird genommen. Und ich merke einfach, Bücher werden also für mich sind auch Bücher irgendwie was man weitergibt und so weiter. Also da gibt es einfach ganz viele klassische Argumente, warum ich eigentlich kein E-Book-Leser bin. Ja. ich merke auch, ich habe ein Problem, mein Gedächtnis funktioniert, also ich merke mir sozusagen ganz schwer bei E-Books, sozusagen habe ich auch nicht das visuelle Gedächtnis. Ja. Mein visuelles Gedächtnis funktioniert so, dass ich mir irgendwie oft denke, oh, das war rechts oben in irgendeinem Text und den finde ich wieder beim klassischen Buch, ich finde ihn aber beim E-Book nicht mehr. Und das habe ich ja gemerkt und das ist auch eines der Argumente, warum ich eigentlich das nicht mag. Ja.
Michael, jetzt noch auf ein Thema hin, wo es du ganz was vorher schon angeklungen ist, zum Thema Umsatz, also zum Thema Geld. Wir haben ja die Buchpreisbindung bei den Büchern. Macht die aus deiner Sicht halt noch Sinn? Du sagst, okay, also das ist ja eigentlich ein Mindestpreis. Du könntest ja jetzt hergehen und sagen, ich könnte es ja um 10 Euro teurer auch verkaufen. Das gleiche Produkt ist halt ein bisschen schwierig, weil...
Ja.
Aber was wäre anders, würde es nicht mehr geben, die Buchpreisbildung?
Also ich glaube, dass trotzdem noch immer das wichtigste Instrument ist im Buchhandel. Also für einen klassischen Buchhandel, also jetzt auch für einen stationären Buchhandel, es macht da Sinn für es macht auch für den Konsumenten Sinn, finde ich. Also ich glaube auch, wenn die Buchpreisbindung fehlt, glaube ich nicht, dass das Buch prinzipiell billiger werden würde. Es würde viel mehr Ramsch geben natürlich, das ist klar, der Ramsch, aber das gibt es eh heute auch schon, finde ich, das macht eh keinen Unterschied mehr. Aber das Buch an sich, jetzt von den Neuerscheinungen, die einen wirklich dann interessieren, glaube ich nicht, dass das Buch prinzipiell billiger werden würde. Ich meine, es würde vielleicht irgendwelche Sonderangebote geben und bibabo, würde irgendwelche Dumping-Geschichten geben, aber prinzipiell hat sie ja gesagt, dass sie in Ländern, wo die Buchpreisbindung sozusagen gefallen ist, dass die Preise nicht wirklich billiger geworden sind. Ja, sozusagen, also es gibt dann schon so, dass ich um 5 Euro irgendwelche Produkte kaufen kann, aber das glaube ich interessiert jetzt den Leser, den wirklichen Leser nicht wirklich, also das ist wurscht, ja. Das ist, aber ich glaube, es ist das wichtigste Instrument eigentlich, ich würde sagen, wenn die Buchpreisbindung fehlt, würde es zum Beispiel den stationären Buchhandel wirklich an den Kragen gehen. Also da glaube ich, wären Buchhandlungen wie ich, würde es gar nicht geben. Ja, das glaube ich, das wird gar nicht. Ich glaube, es würde dann vielleicht nur irgendwelche Ketten geben, die sozusagen mit über den klassischen Ramsch sozusagen sie erhalten und so und über die Hefern und über die sozusagen über die diversen Sachen halt, ja. Aber und dann wird es halt wirklich Amazon oder so geben. Mhm. Aber ich glaube, es wird sie so diesen klassischen Buchhandel wird, ich glaube, den wird es so in der Form nicht geben.
Jetzt sind ja die Preise im Vergleich zu anderen Waren relativ wenig gestiegen. Also ist ja weit unter der Inflationsrate der Buchpreis gestiegen. Mhm. Und du hast schon gesagt, das ist äußerst knapp. Traut man sich nicht drüber, das anzupassen?
Es oder? Trauen sich die Verlage nicht drüber. Also ich glaube, es hat ganz viele, also das nicht, dass ich da jetzt die Mitbewerber schlecht machen will, aber zum Beispiel Thalia hat dieses ganz großen Kritikpunkt an den Verlagen, also das ist wirklich eine Riesendiskussion. Thalia hat ja zum Beispiel alle Preise auf 90 erhöht, also das heißt, wenn ich heute 14,30 Euro Buch kaufe, also so ein oder ich verkaufe um 14,30 Euro, verkaufst du Thalia um 14,90 Euro. Ist eh okay, ich habe jetzt nichts dagegen. Jeder darf das machen, wie er will. Wir halten uns halt wirklich an den vom Verlag her, also an den österreichischen Preis. Also es gibt ja dann diesen deutschen, das ist ja immer diese große Diskussion mit der Mehrwertsteuer, aber grundsätzlich halten wir uns dran. Und denke mir immer, okay, das ist für mich, ich bin ein großer Anhänger von dem festgesetzten Ladenpreis und denke mir, okay, ich will da noch auch nicht überbieten. Also ich finde das okay, für einen Konsumenten ist das ein wichtiges Instrument, also weiß, okay, das Buch kostet 25, 30 und dann ist das damit klar. Die Verlage aber trauen sich einfach nicht drüber. Ja. Mhm. Die trauen sich nicht drüber, das Buch, so geht es um 1 Euro oder um 2 Euro zu erhöhen oder beziehungsweise bei einer Neuerscheinung einfach ein bisschen höher raufzugehen. Ich glaube, es würde den Konsumenten oder dem Leser grundsätzlich nicht wahnsinnig viel ausmachen, ob jetzt um 1 Euro mehr zahlt oder nicht. Aber die Verlage selber sind wirklich, die bleiben immer bei diesen ganz sozusagen unterschwelligen Preisen. Das ist einfach dadurch entstanden, weil einfach in Deutschland 1990 und so weiter, das sind dann bei uns 2060, wenn man schaut, wie viele Bücher kosten ganz viel, 20,60 Euro. Das ist einfach, weil erst in Deutschland wir kosten, sind das dann 19,99 Euro oder 19,90 Euro. Und ganz viele Verlage trauen sich nicht, ja, die sind, und natürlich verstehe ich es, weil die sind ja auch alle in dieser engen Dings, dass sie sagen, was, ich muss das verkaufen, ja, und das muss funktionieren, wenn das irgendwo steht, und das müssen die Leute einfach nehmen, ja, sozusagen. Und wenn das jetzt plötzlich dann 24 Euro kosten würde, wird das vielleicht ein paar Leute abholen. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt, also was wir in der Buchhandlung erleben, eigentlich nicht, weil da ganz viel sozusagen über den Inhalt läuft, aber es kann nicht, also, aber es ist, ich glaube, dass wir da jetzt vielleicht ein bisschen Ausnahme sozusagen sind. Ich glaube, es sind so Buchhandlungen wie, also so große Metallier oder so, wo das dann wirklich vielleicht eine Rolle spielt. Also, ist jetzt mal so meine Vermutung, aber wie gesagt, das stimmt einfach, dass das einfach seit Jahren, das ist auch ein bisschen das Problem, warum zum Beispiel im Buchhandel die eigentlich so um das rückwärts geht, ja, also wir haben keine Zuwächse und natürlich die Zuwächse würden sozusagen zumindest ein bisschen sozusagen da könnte man schon ein bisschen lukrieren. Wie gesagt, ich sehe es aber nicht das Hauptproblem. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Ich sehe es vielleicht als einen kleinen Anteil, dass man sagt, okay, eigentlich müssen wir sozusagen um meine Mitarbeiter vernünftig bezahlen zu können oder um die Würde vernünftig bezahlen, muss man natürlich auch ein bisschen so muss man ja erwirtschaften. Ja.
Oder die Verlage ist wieder ein gutes Lektorat leisten können.
Zum Beispiel.
Merkt man zum Teil
aber die waren schon ganz sporen, also die sind wirklich, die Verlage, große Verlage, die wir sozusagen, wo wir glauben, die müssen in Geld schwimmen, das ist nicht so, ja. Das ist einfach, das ist in der Zwischenzeit, ist das einfach, man muss sich vorstellen, die meisten Verlage, die wir da jetzt sozusagen erkennen, sind in irgendwelchen Konzernen eingebunden. Also es gibt kaum mehr Verlage, wie früher, wo wir glauben, das ist ein Verlag, das ist in einen Riesenkonzern eingebunden. Also ich ehrlich gesagt, ich weiß zum Teil nicht einmal noch, ich frage meistens dann im Vertreter und sage, was für Konzern ist das jetzt überhaupt? Ja, weil ich einfach den Namen natürlich, wie ich als Lehrling angefangen habe oder was weiß ich was, ich kenne natürlich alle Verlage namentlich, weil man das halt einfach irgendwann im Laufe, nur es spielt eigentlich in Wahrheit keine Rolle mehr, weil das einfach irgendein Konzern ist, ja. Die sind zum Teil aber trotzdem, nicht sporen, ja. Das ist einfach so. Und das ist halt Tatsache, ja.
Okay. Jetzt haben wir ganz viel miteinander gesprochen. Jetzt, wie gesagt, die Einladung an Sie. Geht schon los, bitte schön. Und ein zweiter. Sehr gerne Fragen stellen, aber auch voll gern die eigene Beziehung zum Buch, zu Büchern, zum Buchhandel, ja, wie Sie möchten. Bitte schön, einen Moment, das Mikro kommt.
Also, geht's? Ich bin seit 30 Jahren so ungefähr Lenzer, war vorher Innviertler und die Buchhandlung Alex ist mir schnell mal aufgefallen. Weil wenn man in die Auslage hin und wieder schaut oder auch reingeht, da merkt man, das ist eine Buchhandlung, die hat Klasse, die hat Stil allein schon an der Auslage. Kauft habe ich eigentlich erst ein Buch bei Ihnen. Das liegt daran, dass ich nur so viele alte habe und dass man manche gar nicht in einer Buchhandlung kriegt, die ich gern habe. und dass eine andere Stammbuchhandlung in Linz, ob die auch gut ist und die halt traditionell fördere. Zum Beispiel beim Alex habe ich vor, ich glaube, einem Jahr oder was, das Gesamtwerk vom Anton Kuh gesehen mit Warum denn gleich sachlich werden? Es geht auch persönlich als Motto. Und das hat mich begeistert, weil der Anton Kuh, erstens ist Wahnsinn, dass das in Deutsch herausgekommen ist und zweitens, dass man das bei Ihnen sieht und nicht in die Ramschbuchhandlungen, die anderen Sachen, das hat mich sofort begeistert. Also Kompliment.
Danke.
Und etc. Was mich, also ich lese nur eigentlich richtige Bücher, was ich in mein eigenes Bücherregal stelle, ist immer gebunden, weil ich mag keine Taschenbücher. Wenn ein Buch wert ist, dass es in meiner Bibliothek steht, dann muss es auch gebunden sein, aus verschiedenen Gründen. Und vor kurzem habe ich, vor zwei Wochen war ein Perscheid in den oberösterreichischen Nachrichten, der war genial. Da liest der Mann ein Buch an einem Tisch, ein richtiges Buch, und der Kindle liegt unten unter einem Tischbein und hebt den Tisch und hat schon eine zerbrochene Scheibe. Also das nur so nebenbei. Eins beklage ich, also ich lese auch englischsprachige Bücher, eher Deutsch, weil es einfach ist und weil mir viele Wörter fehlen. Eins beklage ich, wenn ich Bücher suche, die ein paar Jahre älter sind, dann gibt es die nicht mehr neu gebunden, dann gibt es nur mehr die Taschenbücher. Folglich kaufe ich nicht in einer Buchhandlung, sondern suche irgendwie antiquarisch das, weil es das einfach nicht mehr gibt. Auch bei umsatzstarken Personen. Und wenn Sie etwas bewirken können, dann wirken Sie bitte auf die Verlage ein, dass Sie gefälligst auch länger die Bücher gebunden rausgeben, sonst muss man es gebraucht versuchen. Ja, das war's.
Dankeschön.
Danke für Ihr Engagement, man sieht es schon an der Auslage.
Danke. Aber kurz zu dem, ganz kurz nur, das ist natürlich eine Folgeerscheinung, dass es sozusagen heute ganz viele Bücher, die früher haben Verlage einfach sozusagen das Prinzip gehabt, dass man gewisse Standard gehabt hat. Also man hat gewisse Titel einfach, das war lieferbar. Ja? Und die hat es gebunden gegeben und die hat es im Taschenbuch gegeben. Das ist natürlich, das gibt es nicht mehr. Ja? Es gibt vielleicht das nur im Taschenbuch und wenn es im Taschenbuch dann sich nicht mehr rechnet, so nachzudrucken, dann ist es vergriffen. Ja? Das ist halt, das sind einfach die. Und es ist auch natürlich so, dass die gebundenen Bücher nach ein, zwei Jahren, drei Jahren, das muss man jetzt auch ganz ehrlich dazu sagen, im Buchhandel völlig draußen sind. Also die meisten sind nach einem halben Jahr völlig weg von der Bildfläche. Und nach eineinhalb Jahren wird halt das Taschenbuch nachgeschossen und das ist dann nur ein Zeil sozusagen im Dings und dann ist das Buch gegessen. Ja. Das muss man jetzt einfach dazu sagen. Aber da muss man jetzt einfach auch dazu sagen, das ist jetzt in der Zwischenzeit auch natürlich durch die Fülle, ja. Also das ist, wenn man schaut, wie viele Bücher sozusagen jeden Tag besprochen werden, ist natürlich für die Verlage unheimlich schwer. Also auch sozusagen das zu halten. Aber ich kenne das Problem und mir geht es nicht anders. Ja.
Der Kepler-Salon zeichnet sich dadurch aus, dass viele wissenschaftlich orientierte Menschen hier Vorträge gehalten haben, sofern sie auch Bücher geschrieben haben, dann haben sie diese vorgestellt. Darunter fallen mir zwei ein, die vom Zufall gehandelt haben. Und zufälligerweise ist eines der beiden, glaube ich, schon in Taschenbuchausgabe erschienen. Und damit ist also das Buch allgemein erschwinglicher für alle, die sich für den Zufall interessieren. Aber ist es Zufall gewesen, dass eine Buchhandlung in ihrer Nähe weggezogen ist aus der Klosterstraße und am Bindermichel sich niedergelassen hat? War das eine Umsatzmehrung für diese Buchhandlung? Ist auf welchen Sachgebieten in Ihrer Buchhandlung die Schwerpunkte?
Zwei Fragen.
Das ist dann zwei Fragen. Die eine Frage kann ich sehr leicht beantworten, also kann ich relativ leicht beantworten. Es ist so, dass ich Kirchengemeinde und Quirin Haslinger, die um die Ecke bei uns war. Wir haben damals im 1998, wie wir sozusagen von unserem ganz versteckten sozusagen Geschäft dann sozusagen einfach den Sprung gemacht haben auf einfach wirklich, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir am Hauptplatz, weil das ist einfach klasse. Und nicht mehr ganz versteckt, weil das war einfach sozusagen in den 80er Jahren ja nur möglich, ja, dass man Buchhandlung ganz versteckt macht. Wir waren ja ganz versteckt und das war ja irgendwie cool, ja. Die Leute haben das cool gefunden, uns zu suchen. Ich meine, das würde ja heute, das ist unvorstellbar. Es ist, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat damals, aber das war möglich, ja. Und wir, der hat einfach, also ab dem Zeitpunkt hat die Quirin Haslinger sozusagen Probleme gekriegt. Ich sage jetzt ganz ehrlich, mir war das nicht einmal damals bewusst, ja, weil wir einfach gesagt haben, ja, das ist eine alteingesessene Buchhandlung, wir sind irgendwie Jungspund, ja, wir machen da einfach was, ja, was uns halt gerade einfällt. Und haben geglaubt, das ist, und die Idee, dass man da dann Bindermichel zirkt, ist mir nicht klar. Ich meine, er ist auch in der Zwischenzeit schon wieder niemand in der Michel, und sondern wieder irgendwo in der Stockstraße oder so. Aber das natürlich, ich glaube, das ist so war zeigt ein bisschen auch das Problem des Buchhandels. Ja, es ist, ich glaube, es ist einfach, wie ich als Lehrling angefangen habe, waren, weiß nicht, wie in Linz, wie viele Buchhandlungen. Ja, das ist ich glaube, es heute gibt es einen Bruchteil davon. Ja. Und das ist natürlich eigentlich schon auch so ein bisschen das Zeichen der Zeit, ja, dass man und ich glaube, das ist halt der Onlinehandel hat sich halt einfach wirklich da man hat sich das auch nicht vorstellen können und wie sich das auch verschiebt und wie schnell das auch geht und so. Und ich glaube, wir waren auch alle nicht vorbereitet, ja. Also ich. Nein, war nicht heute, weil der ist ja in der Zwischenzeit vom Bindermichl ja wieder weggegangen und ist jetzt in der in der Stockaufstraßen. Also es kann sich nicht gerecht, also ist für mich auch, also ich sage jetzt ganz ehrlich dazu geschäftlich, völlig kann man ihn nicht einmal vorstellen, ja, dass man sozusagen in einen Randbezirk zieht, wo ich glaube, dass nur weniger von einem eigentlich einen guten Standort, ja, ich meine, die Klosterstraße ist ja kein so schlechter Standort, aber wie gesagt, die Entscheidungen kann ich jetzt da nicht nachvollziehen.
Und dein Sortiment? Genau, Schwerpunkte im Sortiment?
Das ist ein bisschen schwierig, weil wir natürlich wir machen viel Literatur, wir machen Philosophie, wir machen Kunst, wir machen, also ich versuche halt auch irgendwie so eine, wir machen genauso Kochbücher. Ich habe mal, wie wir 1987 angefangen haben, habe ich gesagt, nein, wir machen keine Kochbücher, wir machen Literatur und Kunst und nur schöne, sozusagen. Muss dazu sagen, es hat auch nicht die schönen Kochbücher gegeben. Genau, das muss man jetzt dazu sagen. Ich meine, diese Kunst des schönen Kochbuchs, die gibt es noch nicht so lang. Und wir haben in der Zwischenzeit eine Riesengeschichte mit Kochbüchern und ich habe kein schlechtes Gefühl dabei. Das fragt man, ja, ich finde das auch cool. Es hat sich natürlich, und ich merke auch, das habe ich zuerst gemeint, dass sich ganz viel immer wieder verschiebt, ja, weil man halt einfach auch irgendwie auf Trends reagiert, ja. Also das ist jetzt gar nicht so, dass man da immer nur dem Publikum gerecht werden will, aber natürlich ist es auch so, ja, dass ich, wenn ich merke, okay, da liegt jetzt irgendwie vermehrt und das Interesse, dass man auf das auch reagiert. Ja.
Bitte. Ich persönlich bin jemand, der eigentlich nicht so viel liest, würde aber gerne mehr lesen und mache das auch jetzt in der Zwischenzeit und habe mich in einem Second-Hand-Laden mit sehr vielen Büchern eingedeckt, was auch sehr interessant ist, immer weil man sehr viele Sachen entdeckt, die man gar nicht finden wollte, aber dann steht auf einmal ein Buch dort. Und zum Geldbeutel ist nämlich auch interessant. Und mir interessiert jetzt das eine Thema, das Sie angesprochen haben, die Gleichförmigkeit des Buches nehmen Sie eher wahr. Das ist interessant, weil Sie natürlich auch Unternehmer sind als Buchhändler. Also Sie müssen natürlich auch Bücher verkaufen letztendlich. Sie müssen die Kunst verkaufen. Ist da nicht auch, selbst wenn da nämlich eine ökonomische Logik dahinter steckt, auch eine Gefahr, dass die Kunst hinter dem Geld ansteht, also dass man ja das Buch verkaufen muss und dann aber nicht das gekauft wird, was vielleicht das beste Buch ist oder was gut geschrieben ist oder was jetzt der Kunst für die 2010er Jahre eigentlich voranbringen würde, sondern man muss kaufen, was vielleicht belustigt, was uns da hält, was am Strand schnell zum Lesen ist, aber ist jetzt nichts, das ist nichts Großes. Das ist keine, wo man sich nicht lange daran erinnern würde in 300 Jahren über dieses Buch. Ist das nicht auch schade, wenn man sagt, man liebt eigentlich die Kunst dahinter, seine Kunstform?
Ich glaube, es muss immer für beides Platz sein. Es muss genauso für die Unterhaltung Platz sein. Das ist also meine Prämisse, weil ich denke mal, es gibt den Leser und den Leser, ja, es gibt ja nicht einen Leser und der will, was, sondern es gibt einfach zig verschiedene Interessen, Geschmäcker, und wenn ich 10 Leute zu einem Buch frage, habe ich 10 verschiedene Meinungen, was auch super ist, ja. Natürlich, das ist das, was ich immer irgendwie, wo wir natürlich immer versuchen, sozusagen, die Ökonomie ist ein ganz wichtiges Thema, ja, und ich, also jetzt für mich als Buchhändler, also sozusagen, wenn ich jetzt ein Geschäft führe und das muss auch funktionieren, und ich habe immer, für mich war immer eins wichtig, auch nicht nur für die Bücher zu leben, sondern auch, ich wollte ja immer von den Büchern leben. Also es war immer für mich wirklich sozusagen das war für mich immer wichtig, ja, dass ich nicht jetzt nur irgendwie für die Buchhandlung lebe, aber nie sozusagen davon leben kann, ja. Ja. Und natürlich ist das ökonomisch wichtig, aber es ist schon so, dass ich auch sage, es gibt Bücher und es werden wahrscheinlich viele da oder einige bestätigen können, es gibt bei uns Bücher, wo ich hundertprozentig weiß, dass das jetzt in der Schnelldreher ist und sie werden aber eingekauft, ja. Weil wenn man sagt, okay, das ist was Wichtiges, das muss da stehen, das gehört zu einer Buchhandlung, ja. Und die stehen auch da, ja. Es gibt da Bücher, die man wirklich einmal im Jahr verkaufen, die bestimmen noch, ja. Weil ich der Meinung bin, dass das muss drinstehen, ja. Und wenn das nicht drinsteht, dann schaue ich mich, ja. Nein, das ist so. Es ist so. Wenn wer da reinkommt und das Buch verlangt und das ist nicht da, dann schaue ich mich, ja. Das ist so, ja. Weil ich mir denke, es gibt so gewisse Standards, die Buchhandlungen erfüllen müssen, ja. Ich schaue mir auch, wenn eine Mitarbeiterin den Autor nicht kennt, aber das sind dann nur die nächsten, das ist die nächste Stufe. Aber das gehört, ich glaube, so eine Buchhandlung hat auch ein bisschen eine Aufgabe, ja. Das ist halt auch meine Meinung, ja. Also wir haben auch ein bisschen eine Aufgabe, sozusagen Dinge da zu haben, dass die Leute das anschauen können und sagen können, nein, das ist nichts für mich, ja. Das ist ja wichtig, dass da reinschauen können und sagen können, nein, eigentlich, das kann ich nicht lesen, ja. Oder das will ich haben, ja. Das ist sowohl als auch. Aber das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Aber es ist natürlich klar, ich bin auch froh, wenn ich ein Buch 500 Mal verkaufe. Ich sage es jetzt ganz ehrlich dazu, ja. Nein, es ist so, weil das einfach für die Buchhandlung auch wichtig ist, dass die einfach auch. Es ist halt einfach so, in der Buchhandlung gibt es ganz viel Querfinanzierungen. Das wird ja jeder Verlag sagen, weil es gibt einfach Titeln, die verkaufen wir und die verkaufen wir gut und die verkaufen wir auch zu besseren Konditionen und die finanzieren sozusagen wieder andere Titel. Ja. Und Titeln, die wir halt vielleicht einmal nicht verkaufen, ja, die halt in der Buchhandlung verstauben. Ja. Und aber auch sozusagen nicht rausgeschmissen werden, sondern die dürfen da sozusagen das Gnadenbrot haben und und werden ab und zu mal abgestaubt. Das ist ja doch auch was nicht. Ja. Ja, das ist sozusagen, ich glaube, es muss ja halt immer, es muss ja ergänzen. Es muss auch in der Buchhandlung sozusagen beides geben, ja.
Okay. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir früher immer hingegangen sind zu dir, um andere Leute zu treffen und einfach den ganzen Tag über Bücher zu reden. Und es ist heute noch selbstverständlich, wenn ich ein Buch brauche, dann gehe ich zu dir. Und ich muss gestehen, ich höre das heute zum ersten Mal, dass du eine Webseite hast, wo man die Bücher aufmacht.
Ja, wir halten die auch ein bisschen geheim.
Aber wir haben unsere Kinder das schon beigebracht, von klein auf, Bücher online nachzuschauen, gerade welche die Bücher, die wir auf Englisch haben wollten, Bücher, die ich für die Arbeit brauche, und dann zu dir gehen und die Bücher dort zu bestellen. Es würde mich jetzt einfach interessieren, wie das ist, wie viele Leute bestellen im Geschäft, ob das nicht lästig ist. Ich weiß von wegen Empfehlungen, als unser Sohn damals in seiner Tom Turbo Phase war, hast du immer geschimpft. Er soll was Besseres lesen. Als du irgendwann beschlossen hast, er ist so weit, dass er Gramsci lesen soll.
Ja.
Ja. Der arbeitet immer noch dran. Aber es interessiert mich einfach, wie es für dich, für deine Mitarbeiterin ist, wenn wir immer wieder mit ausgefallenen Geschichten kommen oder ob das nicht lästig ist oder.
Nein, ich sage das immer so, eigentlich das Gegenteil. Also, spannend ist ja eigentlich das, dass man, und das habe ich jetzt erst gemeint damit, dass wir jeden Tag einfach zig neue Sachen begegnen, ja. Und das ist natürlich vielleicht auch das, was mein, das, was den Beruf eigentlich irgendwie auch zu was Besonderem macht, ja. Also, dass es sozusagen eigentlich irgendwie jeder eigentlich die, also, ich habe jetzt nicht jeden Tag, weiß nicht, Standard von 100 Titeln und die wälze sie runter, sondern das ist halt einfach jeden Tag irgendwie, einfach schon immer, und das muss man schon dazu sagen, immer mehr Herausforderungen. Also das ist schon so, also wir merken schon, dass diese Besorgungsgeschichte immer mehr Herausforderung ist, aber einfach aus dem Grund, außer weil die Möglichkeiten viel mehr sind. Also ich habe einfach durch die Digitalisierung, Gott sei Dank, ja, viel, viel mehr Möglichkeiten, viel, viel eher Bücher auch zu besorgen. Ja. Also wenn wer heute irgendein Buch sucht, das seit 20 Jahren vergriffen ist, kann ich das besorgen, ja. Und, oder möglicherweise besorgen kann. Es muss nicht sein, aber es kann sein, ja. Und das macht es natürlich immer mehr zur, also die Herausforderungen werden natürlich höher. Ich finde, aber es ist jetzt sozusagen auch, also das ist ja das, was ja dann ausmacht, ja. Also diese Herausforderung, also das, dass man das auch besorgen kann, dass man das auch erwischt, dass man das, weißt du, ich meine, oder das ist ja der Reiz dran, ja. Es ist ja manchmal wie eine Jagd, ja, das ist schon so, ja. Es gibt ja nicht jeder Verlag, es gibt ja freiwillig sein Buch, ja. Das ist ja manchmal, ja. Das ist so. Der Buchhandel ist ein bisschen, das ist eine verschobene Geschichte. Also das muss man jetzt einfach dazu sagen. Es gibt viele Verleger, die muss ich dreimal eine Mail schicken und beim vierten Mal oder beim fünften Mal oder beim sechsten Mal sagt er, ja, aber das ist jetzt nicht so einfach, dass man das Buch schickt, ja, sondern es ist jetzt ganz schwierig, weil er müsste ja das sozusagen und das ist nicht selten, ja. Also diese Kleinverleger, diese Einzelverleger, das sind halt manchmal, das sind so, ja, und das ist halt, macht aber auch vielleicht die Branche sympathisch, ja. Ich finde ja, die Branche macht das ist genau das, was die Branche sympathisch macht. Nicht die Konzerne, die da irgendwelche taffen, immer wieder das Gleiche rausbringen, sondern eher die diese Wahnsinnigen, die dann irgendein Buch rausbringen, wo du denkst, wie gibt's das, dass der das, ich mein, und das ist das Spannende dran, ne? Das macht es auch für mich sozusagen zu was Besonderem. Ja. Und darum macht es mir nach 30 Jahren noch Spaß. Ja. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Beruf nach 30 Jahren noch Spaß macht. Und ich denke mir, irgendwie, das ist, oder eigentlich mache ich es ja nicht 30 Jahre, ich mache die Buchhandlung 30 Jahre, 40 Jahre mache ich den Beruf ungefähr, oder 43 Jahre. Ja. Und das macht mir noch immer Spaß und ich habe noch immer mehr Freude damit. Ja. Und das ist auch das, was, warum ich mir das nicht vorstellen kann, dass man das nicht weiß, also, dass man manchmal scheitert, ist auch selbstverständlich. Ja. Also dass man manchmal ein Buch, wo man sagt, das weiß ich nicht, wo das. Ja, es gibt manchmal Bücher, die gibt es nicht. Ja, also so, ja, das ist so. Also. Genau. Das ist auch schon vorgekommen.
Okay, bitteschön.
Ja, als langjähriger Alex Buchhandlungsbesucher und als Architekt, der wenn Alex genervt hat mit Spezialtiteln, muss ich jetzt sagen, dass das, glaube ich, für den Alex immer ein Sport war, dieses Buch zu beschaffen, was man da irgendwo gehört hat mit Stichworten. Und nur so ein getoppt war das, weil man dachte, das kann ich nur beim Alex machen, ist, dass ich für 18 Mitarbeiter, also ich war Leiter einer Bauabteilung, habe ich mir gedacht, ich beschreibe die Charaktere, habe mir eine Stunde reserviert beim Alex und habe gesagt, ob er das mit mir eingehen will, dass ich ihm das schilder und er hat zu jedem ein Buch gesucht und das habe ich dann geschenkt, als Abschiedsgeschenk. Ne? Und von dem reden sie heute noch und das war total gut. Aber jetzt kommt eigentlich die coole Frage. Man muss was verdienen, das ist wie in jedem Geschäft. Wie ist es mit dem Personal? Ich weiß nur aus dem Bau, dass ich was zum Beispiel, weil die Personalkosten so hoch sind, nicht repariere, sondern wegreiße und was Neues baue. Und dasselbe denke ich mir, wie ist das bei dir eigentlich? Diese Margen weiß man ja so ganz, ganz wenig. Ist das für dich auch so ein Top-Punkt, dass die Buchhandlung sozusagen auch mit Mitarbeitern, dass das eigentlich das, was am meisten die Gewinne, sage ich mal, verschmälert, dass du Personalkosten drauf hast. Und das ist ja die Krux, glaube ich, überhaupt der ganzen Thematik, dass die Menschen nichts mehr wert sind, ist so
straight. Ja, es ist natürlich, das stimmt natürlich, die Mitarbeiter ist sozusagen der Hauptkostenfaktor. Ist natürlich aber auch das, wo ich glaube, es ist für mich sozusagen der wichtigste Punkt, da nicht zu sparen, sage ich jetzt einmal, ganz einfach. Ja. Ich weiß, dass der Buchhandel ganz schlecht zahlt, also das ist einfach, weil es der Handel ist, also der Handel prinzipiell wird sehr schlecht bezahlt. Wir haben so Kollektivverträge, die glaube ich, eigentlich, also wenn man jetzt eine Familie hat, no go, ja, kann man glaube ich nicht. Wir halten uns nicht an einen Kollektivvertrag, also nicht nach unten, sondern nach oben. Muss auch dazu sagen, ich versuche auch das Niveau ungefähr gleich zu halten, jetzt also sagen, ist vielleicht ein bisschen ungerecht oder auch gerecht, dass meine Mitarbeiterinnen ziemlich gleich verdienen und das auch offengelegt. Also es gibt da kein Geheimnis davon. Also das ist ganz... ich merke halt, dass das halt der wichtigste Faktor ist. Ja. Also ich kann es auch nicht anders sagen. Ich glaube, ich hätte die Buchhandlung auch nicht mehr, es ginge da nicht ohne Mitarbeiterinnen und ich konnte auch ohne Mitarbeiterin mir nicht vorstellen, ja, weil das einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und in der Zwischenzeit habe ich vielleicht auch ein bisschen dazugelernt, sozusagen vom Kontrollfreak ein bisschen wegzugehen und ein bisschen sozusagen auch mehr Freiheiten sozusagen zu lassen. Problem in dem Bereich sehe ich ja eher in der Nachfolge, ja, weil ich denke mir, wem tut man das dann an, ja, dass man sagt, weil natürlich jetzt die Zukunft von solchen Buchhandlungen völlig offen sind. Ne? Also da kann man kann nicht. Ich glaube, es ist auch immer so das Problem von der Struktur, wie ich habe. Die Buchhandlung ist so personenzentriert, dass eigentlich das Problem, also es ist irgendwie lässig für die Leute, glaube ich, es ist aber zugleich das Problem der Buchhandlung, ja. Weil das nicht, wer soll das dann in irgendeiner Form weiterführen, sowas, ja. Das ist ja, ich meine, man müsste halt immer ein bisschen einen Lohn zulegen, aber das ist, oder der, also, das ist auch dieses Problem, also, ich weiß auch, dass das ein bisschen spinnender Beruf ja ist, ja. Das ist ja auch das Nächste, ja. Das ist einfach, es ist ja sozusagen das, was man sozusagen sieht, was ich da jetzt mache, das sieht man, es gibt aber dann einfach viel, was man ja nicht sieht. Ja, das ist, also ich beschäftige mich weniger mit Zahlen als wir mit Lesen, ja. Also und das ist natürlich der andere Punkt, ja. Also das ist ja was, was mich noch immer reizt, ja, und was noch immer für mich das ein ganz wichtiger Faktor ist, ja. Und ich merke, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Büchern und das ist auch das, was mir halt auch das Wichtige ist, ja. Und das ist auch das mein, also so ein, außer Freitag am Abend, jede zweite Woche, blau-weiß spielt. Ist auch ein wichtiger Termin. Befreit.
Okay. Bitte. Ja, ein Lob, also zuerst das Wort Antiquariat, gefallen und vergriffene Bücher. Ich habe in deiner Nähe ein Antiquariat besucht, habe ich nicht bekommen, bin ich zu dir gegangen, 3 Tage später hatte ich diese Bücher nicht nur einmal, ja, bekommen. Mhm. Ein Lob, danke.
Gerne.
Generell das Thema Antiquariat, also der eins wird jetzt ausgelöst in Linz, ich glaube, dann gibt es noch mal ein weiteres, wenn ich richtig informiert bin. Ist kein Thema mehr so sehr, oder wie?
Das Antiquariat hat wirklich ein Riesen, also durch die Digitalisierung ist Antiquariat de facto, merkt man richtig, die haben wirklich, wirklich das Problem, dass sie de facto, also da hat sich viel bei denen verschoben, ja, es ist rennt wahnsinnig viel über ZVB, also das Zentralverband Antiquarischer Bücher, wo die Antiquariate alle sozusagen in diesem Pool drinnen sind und bei denen bestellt man sozusagen, da kriegst du es dann von dem jeweiligen Antiquariat. Ich glaube, es ist nur ein Riesenproblem dahinter, dass sie sozusagen das normale Geschäft sozusagen, dass du jetzt in der Buchhandlung, in ein Antiquariat gehst und ein wenig einmal dumm stöberst und so, das ist halt viel wenig. Also ich glaube, das ist de facto nimmer da, ja. Oder ich sehe das Problem daran. Ich sehe aber auch ein bisschen ein Problem daran, dass ich glaube, dass Antiquariate, dass sie viel weniger Interesse, also dass viel weniger Leute noch gibt, die halt sozusagen, ich meine, ich kann mich noch erinnern, wie Leute versessen Inselbücher, die Inselbücherei gesucht haben, heute werden da die nachgeschmissen um 1,50 Euro oder um 2 Euro oder um 3 Euro, ja. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Problem, das dann sozusagen irgendwie, ich weiß es nicht, natürlich, man sucht auch ein bestimmtes Buch, antiquarisch, und das findet man oder das will man lesen, aber sozusagen diese Sammler, weiß nicht, ob es die halt noch wirklich gibt. Ja. Mhm. Und von denen haben Antiquariate gelebt. Also die, ich glaube, die haben einfach auch von Sammlern gelebt. Die haben, glaube ich, auch für die Bücher nicht gelesen, sondern die haben die gesammelt und haben die hingestellt. Was ist auch legitim und ich finde das auch wichtig, dass solche Leute gibt. Also ich sage auch immer, wenn ich nur die Bücher verkaufen würde, die gelesen werden, würde ich wahrscheinlich nicht existieren. Ja? Also
als Buchhändler
zumindest. Als Buchhändler nicht. Ich meine, ich würde schon existieren, aber nicht als Buchhändler. Stimmt. Aber das glaube ich ist wirklich aber ich glaube, dieses klassische Sammlertum, also ich glaube, dass da viel zu wenig Leute noch gibt oder mehr gibt, ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem der Antiquariate geworden. Und ich glaube, es ist auch den Linz ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt, Linz hat da auch nie so die Tradition gehabt. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Wir haben nie diese Antiquariatstradition gehabt. Also ich kann mich erinnern, in Salzburg und so, da hat es tolle Antiquariate gegeben, das hat es bei uns eigentlich nie gegeben. Ich weiß aber nicht, ob die noch existieren. Also ich muss ehrlich dazu sagen, da bin ich auch zu eng informiert.
Ja. Ja, ich hätte nur eine Frage. Könnten Sie Beispiele nennen, wo Sie gesagt haben, Sie würden sich schämen, wenn das nicht im nicht da war,
nein.
Auch wenn es nur einmal im Jahr gekauft wird?
Nein, es gibt... Ja. Naja. Nein, es gibt einfach so... Es gibt für mich schon so ein Standard. Also sage ich jetzt, ist egal. Ich meine, ich weiß schon, ich sage jetzt... jetzt, wenn ich jetzt einfach hernehme, das wird natürlich jetzt wahrscheinlich öfters gekauft als einmal, aber dass ich sage jetzt, dass der Musil in zwei Ausgaben da ist, dass, also sagen jetzt der Mann ohne Eigenschaften in einem Taschenbuch und in einer gebundenen da ist und, oder in einer Gesamtausgabe-Version da ist, oder das sind einfach Sachen, finde ich, sind einfach sozusagen so, oder ich sage jetzt der Marcel Proust, sozusagen auf der Suche nach der verlorenen Zeit, dass nicht eine Übersetzung da ist, sondern dass zwei Übersetzungen da sind, dass Dostoevsky in der Svetlana-Geier-Übersetzung, in der neuen Übersetzung und in einer alten Übersetzung da ist. Also zumindest die meisten Titel von mir haben, ja. Das sind so Sachen, das sind so Standards, finde ich, die vier Buchhandlungen halt gehören, ja. Es sind auch viele Leute erstaunt, die zu uns kommen und sagen, boah, sie haben das jetzt zwei in der dritten Buchhandlung und sie das, und die kennen den Autor nicht. Also das sind aber dann so Autoren, die sind völlig für uns aus völlig normal, also jetzt gar nichts was Besonderes. Also aber es sind halt nicht, das sind halt keine Gassenhauer aus den aus 2017 oder aus 2016, sondern irgendwie Titel, die halt, weiß nicht, aus den 50er Jahren oder aus den 60er Jahren im Diogenes Verlag oder was weiß ich was. Aber ich glaube, dass das trotzdem immer so Buchhandlungen auch ausmacht. Ja? Also es ist ja, wodurch soll sich sonst eine Buchhandlung auszeichnen oder bemerkbar machen? Ich meine, von den Regale her kann ich es nicht, ja? Weil die Regale schauen, ein Regal ist ein Regal. Ich meine, es kann jetzt ganz hübsch sein oder was, aber letztendlich schaut dann jedes Regal doch gleich aus, sondern es geht einfach darum, dass was da drinnen ist, ja, und was da drinnen steht. Und da denke ich mir immer so, Inhalte, es geht auch schon um Inhalte trotzdem, auch wenn es ums Verkaufen geht. Ja. Also ich weiß das, dass ich davon leben will und muss und so, aber das ist auch trotzdem ein wichtiges Detail, dass man auch sozusagen, oder ich sage jetzt, das muss man halt einfach auch, und da muss man halt in Kauf nehmen, dass man ein Buch vielleicht eineinhalb Jahr oder zwei Jahre nicht verkauft, ja. Aber ich hab das war nicht mehr Lehrherr, sondern das war dann, wo ich lang gearbeitet habe, und der hat immer gesagt, Herr Stelzer, merken Sie sich eins, jedes Buch findet seinen Käufer.
Bitte.
Ich hätte eine Frage. Und zuvor mal einen Vorschlag, wie finden Sie eigentlich den Vorschlag, den Buchhandel zu subventionieren aus Steuermitteln, wenn das der Gesellschaft etwas wert ist? Also dass man sagt, das ist ein Kommunikationsort, wie Sie das beschreiben, dass das so eine Rolle einnimmt und die vielleicht über Ökonomie stehen sollte und das in diese Richtung gehen soll. Und Was mich aber dann wiederum, wenn ich mich selber beobachte, finde ich das logisch, dass die Menschen weniger in die Buchhandlung gehen. Weil wenn ich irgendwo in den Medien oder wo ich immer was lese, dann schnappt er einen Titel auf und dann google ich erst einmal, was ist das eigentlich? Und dann ist schon der nächste Klick, aha, das kann man dort und dort kaufen. Das heißt, ich bin im Grunde eher elektronisch dann schon unterwegs und habe das Buch gleich, vielleicht gleich irgendwo abgelegt in einer Wunschliste, so, aber nicht, ich gehe nicht dann in den Buchhandlung selbst und mache wieder auf den Weg. Deswegen finde ich ja, also das Buch selber findet ja seinen Leser immer noch. Das heißt, das Buch begeistert ja weiterhin, auch wenn der stationäre Handel verschwinden sollte. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass die Bücher gelesen werden.
Ja, ja.
Wie sie gelesen werden, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Und dass sich Dinge verändern, kann man manchmal nicht aufhalten. So. Aber ich verstehe schon natürlich. Ich bin selber Filmfan und bin auch sehr nostalgisch und stöme auch sehr gerne Blu-rays in das Regale und mag dieses ganze Online-Stores und Online-Videotheken. Das mag ich eigentlich gar nicht. Deswegen, das ist auch immer so eine Gefühlssache.
Ich meine, das ist mit den Subventionieren sehr ein bisschen nicht so, finde ich auch nicht so gut, wenn man Buchhandlungen subventioniert. Also jetzt wirklich, da spreche ich jetzt vielleicht ein wenig gegen meine Interesse, aber ich glaube, Buchhandlungen sollen sie auch sozusagen seinen Platz finden, wie das funktioniert. Also natürlich, und da bin ich ganz deiner Meinung, dass Bücher ungebrochen ein Interesse haben. Man braucht nur auf die Frankfurter Buchmesse gehen, wo sie da durchwälzt, dann weißt du, okay, das Buch hat, ist nur lang nicht tot, ja, weil das gibt's nicht, sonst wälzen sie nicht da, weiß nicht, Massen durch, und die sind nicht Schulgruppen, sondern das sind erwachsene Menschen, die freiwillig hingehen, ja. Das, und ich gebe dir völlig recht, es gibt halt einfach neue Wege, wie das, sozusagen, wie Bücher sozusagen, das ist klar, und die Verlage haben auch alle darauf reagiert, das habe ich auch zuerst gemeint damit. Also das ist natürlich, es gibt ganz neue Vertriebswege, es gibt das habe ich auch zuerst gemeint, dass der stationäre Buchhandel für die Verlage immer weniger interessant wird, wie sozusagen es wie Online-Vertriebe. Was ich halt ein bisschen tragisch finde, weil es natürlich nur mehr natürlich das können wir jetzt tun, dass halt die Städte sozusagen dann plötzlich ohne Buchhandlungen, aber ich möchte mir das nicht anhören, was dann wie die Leute jammern, wenn dann keine Buchhandlungen mehr gibt. Ja. Also ich glaube, es ist immer so, wenn man so solange die da sind, dann sagt man, ja, schön, es ist eh fein und nett und der macht es eh super, aber kaufen du es woanders. Ja. Ist natürlich auch okay. Ja. Also ich will jetzt gar nicht jammern, weil es die Buchhandlung funktioniert und es ist ja super und so. Aber ich glaube, es ist trotzdem so ein wichtiges Element und ich glaube, es ist trotzdem ein schönes Element sozusagen, dass du zum Buch in Leine gehst und sagst, hey, soll ich das lesen oder nicht? Und der sagt ja oder nein. Ja? Das ist doch super. Ja? Ich meine, du kriegst das natürlich über soziale Medien. Ja. Ja. Da kann ich Tausende lesen, aber da gibt es dann den Buchhändler, der sagt,
Vielleicht damit es jetzt nicht zu einer Werbeveranstaltung für Buchhandel wird. Es gibt glücklicherweise noch einige mehr Buchhandlungen, wo genau das passiert. Also wo ich dann nicht die Arbeit habe, dass ich jetzt alle Rezensionen lese und mich durcharbeite und überlege, ist das jetzt was für mich, sondern wo ich hingehen kann. Idealerweise kennt mich die Person schon, weil ich auch schon einige Bücher dort gekauft habe und dann rede ich drüber, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen und kriege dann wieder eine Beratung, was war denn jetzt wieder interessant.
Das ist ja das, die Aufgabe vom stationären Buchhandel. Also ich sage jetzt nicht, dass ich da alleine bin, sondern ich glaube, dass das ist die Aufgabe, also das machen einfach so und so viele Buchhändler, ja. Und das ist einfach das, das ist auch sozusagen, die, man wird immer in, wenn man in Buchhandlungen geht, immer solche Leute treffen, die sagen, das ist lässig, das habe ich gelesen, oder das ist ein das kannst du vergessen, ja. Das gibt's, ja, und das gibt's in jeder Buchhandlung, ja. Und ich glaube auch, das ist trotzdem ein wichtig, ich finde es halt ein wichtiges Instrument, ja. Das ist natürlich, weil ich halt das auch mache, ja. Ich finde da war, also, was mich halt immer so erstaunt, wenn man dann sozusagen über was mich dann manchmal verunsichert ist, halt, wenn ich dann sehe, wie Leute reagieren, wenn ein Buch, wir haben da so eine Sternekategorie in einem Katalog, und wenn dann sagen, das hat aber nur 3 Sterne, ja, dass man dann erklären muss, dass das eigentlich 3 Sterne sind, die nur den Verkauf betreffen, ja. Also wenn ich jetzt 6 Sterne hat, halt mehr Verkauf, ja. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität zu tun. Also, und dass Menschen einfach nur mehr auf sowas reagieren, ja. Also wie viel Sterne oder wie, und das ist das, was mich dann manchmal ein bisschen verunsichert, dass das eigentlich das einzige Kriterium ist, das nur zählt, ja. Dass das macht mich halt, verunsichert mich halt manchmal ein bisschen. Ich meine, ich sehe das halt so, dass ich halt sozusagen in dem kleinen Rahmen, den wir haben, dass man mit dem entgegensteuert, dass man sagt, okay, das kann man auch anders vermitteln, man kann auch sagen, hey, das Buch ist lässig oder das ist, genau. Und insofern, das ist das, warum ich den stationären Handel halt irgendwie immer noch sozusagen hochhalte, aber ich weiß schon, dass das ein bisschen eine Dinosaurierhaltung ist und dass das auch sozusagen eine schwindende Mehrheit ist, ja, das ist ja.
Ich muss jetzt auf die Zeit schauen. Wir haben noch für eine weitere Frage Zeit. Dann ist es schon wieder um, aber dann nehmen wir uns auf jeden Fall nur Zeit.
Ein ganz was anderes fragen. Wo kaufen eigentlich die Bibliotheken ihre Bücher?
Normalerweise im Buchhandlung. Im Buchhandlung.
Das ist eine direkte Frage. Haben Sie solche Kunden
auch? Ja, freilich. Wir haben Buchhandlung. Wir haben Bibliotheken auch, ja.
Und werden die auch von Ihnen beraten?
Freilich. Die kommen zu uns, weil sie sozusagen beraten werden, ja. Also die können ja irgendwo einkaufen. Also das ist ja nicht, denen ist ja nicht vorgeschrieben, wo sie einkaufen. Ne.
Ja, das ist mir schon klar, aber und ich habe gedacht, die haben irgendwie günstigere Quellen oder ich weiß es nicht. Ich lese sehr oft in einem
Bibliotheksrabatt. Es gibt einen offiziellen Bibliotheksrabatt. Der ist offiziell, das ist ein offizieller Bibliotheksrabatt, denn der ist auch vom Buchhandel, also so wie es am festgesetzten Ladenpreis gibt, gibt es einen sozusagen für die Bibliotheken einen festgesetzten Rabatt. Also das ist auch sozusagen reguliert.
Ist das ein wichtiger Zweig für Sie? Oder?
Nein, für uns ist kein wichtiger, also wir machen es gern, also wir haben super Bibliotheken, es ist jetzt nicht der, sozusagen, ich sage jetzt einmal, so eine Buchhandlung setzt aus ganz vielen Mosaiksteinchen zusammen, wir machen auch Schulbücher, ja, und ich sage auch, das ist zum Beispiel auch was Schulbücher sind für uns auch wichtig, damit man wieder was anderes finanzieren kann, ja, das ist einfach so. Eben nicht, dass man so 300 Stück von Mathematik 1 wahnsinnig viel Spaß macht, wenn das da einer kommt. Und dass ich da in Jubel ausbreche und genau, sozusagen.
Die dann
genau, ja. Genau. Aber es ist jetzt ein wichtiger Teil einer Buchhandlung, ja. Und es ist darum, ist ja die Diskussion vor einigen Jahren, ob die Verlage nicht gescheiter die Schulbücher an die Schulen liefern. Und wo das stimmt einfach, es ist einfach indirekte, und da sind wir auch bei der Subvention, das finde ich viel, viel gescheiter, das ist eine indirekte Subvention der Buchhandlungen. Weil ich leiste was dafür, ja, ich zähle die Bücher, ich tue die bestellen, ich tue die vorbereiten, ich tue für die Lehrer das aufbereiten, die brauchen das dann nur mal sozusagen in den Schülern in die Hand drucken. Dafür habe ich halt den Auftrag, ja. Und das finde ich einfach eine vernünftige Subvention vom Staat, ja. Ich weiß schon, dass der das auch so hinschicken konnte, ja. Das ist mir schon klar, ja.
Das ist ja ganz okay.
Ja.
Sehr ideal.
Ja. Dankeschön. Ja, dann habe ich zum Abschluss nur eine Frage. Das war was, was mich am allermeisten beeindruckt hat, wie ich das erste Mal zu dir gekommen bin, wie du da beraten hast und wo ich dann vorher gemerkt habe, okay, du hast da wirklich sehr viel gelesen, damit du die Beratung machen kannst. Und das ist, was mich seither immer fasziniert, weil du ja dein Geschäft hast, da stehst drin, das ist genug Arbeit von Montag bis Samstag. Und rundum ja auch noch einiges zu tun. Also das ist ja nicht nur der Verkauf, sondern da gibt es ja einiges rundum zu erledigen. Wie schaffst du das, dass du so viel liest?
Naja, es gibt zum Beispiel am 4. Februar einen Stichtag für mich. Da fahre ich dann fast 3 Wochen auf Leseurlaub. Das mache ich jedes Jahr zum Beispiel, das ist so ein Fixpunkt. Und ich habe Gott sei Dank, ich bin seit 1987, solange es die Buchhandlung gibt, mit einer Frau verheiratet, die das genauso gern macht wie ich, dass sie einfach 3 Wochen lang irgendwie einfach mit Büchern irgendwie Urlaub macht. Ja. Das ist natürlich jetzt nur ein Teil, und der ist sowas zum Beispiel für mich einfach so, ich freue mich auch total drauf, ja. Aber nicht da jetzt einfach, ich freue mich einfach total, weil man das einfach jetzt dann wieder einfach ein Buch nach dem anderen lesen kann, ohne Zeiteinschränkung, ohne dass ich jetzt mir denke, scheiße, ich muss ja in der Früh irgendwie um 9 fit sein oder was weiß ich was. Das mache ich total gern. Natürlich, ich habe jetzt erst gesagt, das ist halt so, im Grunde genommen beschäftige ich mich halt schon sehr viel mit, also ich beschäftige mich halt ständig mit Büchern. Ja. Ich tue vielleicht jetzt manchmal auch nicht alle Bücher ganz lesen, und ich sage immer, ich bin ein großer Anhänger von dem, wenn ich sage, mir gefällt ein Buch nicht, dass man einfach aufhört. Ich sage nie, ein Buch muss man fertig lesen, ja, ein Buch muss man bis zur letzten Seite eine Chance geben. Das ist eine völlig überschätzte Meinung. meine Meinung, ja. Ich denke mir oft, ja, wenn es mir einfach nach 50 Seiten oder nach 40 Seiten oder wenn es einfach nicht Glück macht, ja, dann ist es halt einfach so. Ja, heißt aber nicht, dass es ein schlechtes Buch ist, sondern dass es nur für mich nicht geeignet ist. Also das habe ich mir auch schon lange, also das muss man halt einfach dazu sagen. Schaffen, ja, in dem Sinn, einfach lesen. Einfach. ja, ich habe jetzt, war jetzt ein bisschen außer Gefecht und habe gemerkt einfach, wie lästig das ist, einfach ein Buch nach dem anderen einziehen, ja. Am Schluss habe ich zwar nicht mehr gewusst, welches Buch welches ist, aber das macht auch nichts, ja, weil das lehrte dann eh wieder nach einem gewissen Zeitraum. Aber, genau. Aber es macht, also, es ist halt trotzdem noch immer meine Lieblingsbeschäftigung, ja. Schon in Verbindung, das muss ich einfach dazu sagen, schon lesen auch in Verbindung mit dem, ich weiß schon, dann sofort, bei mir rennt natürlich dann auch, wem konnte das alle gefallen? Das ist schon klar, das ist einfach in der Zwischenzeit schon so eine alte Gewohnheit, ja, dass ich mir denke, das muss ich unbedingt der Person sagen, weil das ist genau das. Ja. Das ist natürlich schon, das kommt dann schon, aber das ist halt so, ja.
Super. Also dann steht er jetzt schon bald an, der
ESP. Ja, genau, darum habe ich ihn angekündigt.
Ja, bevor ich Sie und dich in den Abend entlasse, möchte ich nur die nächsten Veranstaltungen des Kepler-Salon ankündigen. Am Freitag, also ein bisschen ein ungewöhnlicherer Kepler-Salon-Tag, aber es gibt ja mittlerweile mehrere als nur den Montag, aber um 19.30 Uhr, wie gewohnt, gibt es einen extra Kepler-Salon on Trump-Time. Markus Gräser, der leitet das Institut für moderne und zeitgenössische Geschichte an der JKU Linz, und Norman Thatcher-Sharp, er ist Berater der US-Botschaft in Wien, werden Resümee über ein Jahr Regierung von Donald Trump ziehen, hier erinnern. Also kommenden Freitag, und am Montag, den 29. um 19.30 Uhr gibt es einen kleinen Ausflug für alle, die schon sehr wintergeplagt sind. Da haben wir nämlich das Thema Gärten zum Thema. Unter dem Titel Künstlerisch, kapriziös, kompakt, außergewöhnliche Gärten, Beispiele internationaler Gartenarchitektur wird Karin Standler, sie ist Landschaftsplanerin und organisiert einen Gartenwettbewerb, wird hier zu Gast sein. Ja, wenn Sie am Programm interessiert sind, damit Sie es auch zugeschickt bekommen, es gibt Listen, tragen Sie sich einfach ein, es gibt es digital natürlich, aber auch immer auch gedruckt, wie es ja auch hier auch liegt. In beiden Varianten können Sie das haben. Ja, ich sage Ihnen allen herzlichen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Beiträge und ganz besonders dir, Alex Stelzer, für diesen Abend.
Danke. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.